Selbstverständlich ist Liebermann ein jüdischer Künstler. Hat er sich als jüdischer Künstler verstanden? Da bin ich mir zum Beispiel schon nicht mehr sicher. Und ist das jüdische Kunst? Ich würde sagen, an vielen Stellen sicher nicht.
Herzlich willkommen auf dem grünen Sofa, dem Podcast des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. In dieser Folge geht es um die Ausstellung Ich, Max Liebermann, ein europäischer Künstler. Der Maler, der 1847 in Berlin geboren wurde und dort 1935 auch starb, hat die Moderne in Deutschland maßgeblich vorangetrieben. Zu verdanken ist dies nicht zuletzt seinen Verbindungen in andere europäische Länder, Frankreich und Holland vor allem. Weil Liebermann seinerzeit auch Teil des jüdischen Lebens war, haben diesmal gleich zwei Experten auf dem grünen Sofa Platz genommen. Mirjam Wenzel ist Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt und Professorin für jüdische Studien an der Goethe-Universität. Martin Faas übernahm 2019 die Leitung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. In gleicher Funktion war er zuvor 11 Jahre lang am Berliner Museum Liebermann-Villa beschäftigt. Mein Name ist Katinka Fischer, Journalistin und Kunsthistorikerin in Frankfurt. Frau Wenzel, die Darmstädter Ausstellung Ich, Max Liebermann, ein europäischer Künstler, ist Teil des Festprogramms, mit dem derzeit 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gewürdigt werden. Was markiert eigentlich den Beginn dieser Zeitrechnung?
Mit diesem Festjahr 1700 Jahre wird sich bezogen auf das Edikt des Kaiser Konstantin, in dem er auf Anfrage der Kurie der Stadt Köln gewährt, dass ein jüdischer Bewohner der damaligen Stadt Köln Mitglied der Kurie werden kann. Und eben dieses Edikt, was eine Reaktion auf eine Anfrage gewesen ist, gilt gemeinhin als Beweis, dass vor 1700 Jahren Jüdinnen und Juden auf dem Territorium des heutigen Deutschland gelebt haben. Wichtig dabei ist zu sagen, dass es natürlich vor 1700 Jahren noch kein Deutschland gab. Das war ein römisches Reich. Jüdinnen und Juden kamen als Bestandteil sozusagen des Römischen Reiches hier in diese Lande. Es gibt insbesondere archäologische Funde, die belegen, eher südlich der Alpen, dass sie hier siedelten und hier auch Gemeinden gründeten. Aber eben für das Territorium des heutigen Deutschland ist dieses Edikt ganz maßgeblich. Und das spiegelt, dass es sozusagen jüdisches Leben gab, bevor hier eine Idee eines Heiligen Römischen Reichs der deutschen Nationen entstand.
Ich mache jetzt mal einen riesengroßen Zeitsprung, nämlich mit der Frage, wo darin Max Liebermann zu verorten ist. Also können Sie beschreiben, wie das jüdische Leben zu Max Liebermanns Lebzeiten aussah?
Das ist natürlich in der Tat ein sehr, sehr großer Sprung, weil zwischen Edikt und Max Liebermann, also dem Mitte ausgehenden 19., Beginn des 20. Jahrhunderts, liegen enorme Entwicklungen. Max Liebermann wurde in eine Zeit geboren, in der die bürgerliche Gleichstellung von Jüdinnen und Juden erkämpft worden war. Hatte natürlich ganz andere Voraussetzungen, auch durch seinen Familienhintergrund, was Bewegungsfreiheit angeht, was Zugehörigkeit angeht. Also es war sozusagen eine Selbstverständlichkeit, dass Jüdinnen und Juden im ausgehenden 19. Jahrhundert und beginnenden 20. Jahrhundert Teil der deutschen Gesellschaft waren. Das ist eine Errungenschaft und auf die konnte Max Liebermann aufbauen. Und die hat sicherlich sein Selbstverständnis auch sehr stark geprägt. Wobei ich immer sagen würde, wenn man sich anschaut, was sein Werdegang prägt, er war in Amsterdam, er war in Paris, dann ist das doch ein sehr europäisches Leben und ein europäischer Wirkungsraum, der sich in seiner Biografie widerspiegelt. Und vielleicht ist diese Art von europäischem Leben auch etwas, weil es sich in vielen anderen Biografien bürgerlicher Jüdinnen und Juden wiederfindet, was auch bezeichnend ist für jüdisches Leben um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Aber er war ja auch gleich, das hat er auch immer betont, gleichzeitig auch Berliner und Preuße. Und ist in Berlin geboren und ist dort sozialisiert. Gab es denn da sowas auch wie eine jüdische intellektuelle Szene, die ihn da beeinflusst haben könnte.
Also wir sagen, wenn wir über das lange 19. Jahrhundert sprechen, dass zunächst mit den Salons, am bekanntesten sicherlich dem Salon von Raoul Varnhagen, so etwas auch entsteht, ist wie, heute würden wir vielleicht sagen, Jewish Spaces, also jüdische Räume, die sich gar nicht unbedingt als jüdisch verstanden haben, die Räume der Begegnung waren, von Schriftstellern, von Intellektuellen, von Wissenschaftlern und Künstlern unterschiedlicher Provenienz, die sich in diesen Räumen begegnen. Das ist etwas, was Berlin auszeichnet. Das andere, was das Berlin auszeichnete, war, dass es wirklich ein Ort der jüdischen Aufklärung war. Das heißt, ein Ort, an dem die Zugehörigkeit zur jüdischen Tradition und Traditionspflege anders verstanden wurde, als es in den Jahrhunderten davor war. Das hat maßgeblich mit Moses Mendelssohn zu tun, damit, dass die Bibel ins Deutsche übersetzt wurde, damit, dass man quasi nicht mehr unbedingt zum Beispiel Hebräisch lernen musste, um die Bibel zu lesen, dass man gleichzeitig jüdisch und deutsch war und sich auch genauso verstand. Da entstanden auch neue Traditionen, nicht nur im Gottesdienst, sondern zum Beispiel auch in der Ausprägung der Zeremonialkultur. Und da entstand eben auch dieses dezidiert deutsche Judentum, also Jüdinnen und Juden, die sich ganz klar als Deutsche verstanden, als zugehörig zu der damaligen deutschen Gesellschaft, trotz aller Ausgrenzungen, die insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Ausgrenzungsversuche, die sie erfahren mussten, durch die antisemitischen Parteien, die damals entstanden sind.
Herr Faas, wissen Sie, ob Liebermann damals Teil eben dieser jüdisch-intellektuellen Szene war, ob er da Austausch auch mit Künstler-, Malerkollegen hatte, wo er sich daran, wie man ihn da verorten muss?
Es sind die Berliner Maler für ihn entscheidend. Das sind Figuren wie Menzel oder Steffek, sind wichtig für ihn. Bei Steffek lernte er im Atelier, und es ist dann danach die Weimarer Akademie, die für ihn wichtig wird, aber ganz schnell dann auch die Bezüge zu Frankreich, die er schon auch in den Berliner Galerien dann kennenlernt, die damals moderne Malerei Frankreichs mit Millet, mit Corot, mit den Meistern der Schule von Barbizon, die werden für ihn wichtig. Und es ist interessant zu sehen, wenn wir schon bei diesem europäischen Aspekt sind, dass Liebermann immer bestritten hat, dass es so etwas wie nationale Kunst gibt. Das ist sehr interessant zu sehen. Deshalb nennen wir ja auch ganz bewusst unsere Ausstellung im Untertitel Ein europäischer Maler. Denn es gibt ein schönes Zitat, wo er sagt, er könne mit nationaler Kunst nichts anfangen, könne Millet nicht vielmehr auch ein Deutscher gewesen sein oder Menzel ein Franzose. So von der Malweise her hat er das da argumentiert, sodass er einer nationalen Kunst eigentlich eine Absage erteilte und von vornherein der Überzeugung war, dass Kunst Grenzen sprengt und ein internationaler Austausch die Grundlage für alle künstlerische Kreativität ist.
Wie streng hat er denn eigentlich seinen Glauben praktiziert? Hat das überhaupt eine wesentliche Rolle gespielt, die Glaubenstradition in der Familie, im Alltag?
Es gibt einen ganz netten jüdischen Witz, der darin besteht, dass ein jüdisches Mädchen sozusagen an Weihnachten aus dem Fenster schaut und im gegenüberliegenden Haus einen Weihnachtsbaum sieht und dann zu ihrer Mutter sagt, guck mal, ich wusste gar nicht, das sind auch Juden. Ich will sagen, es gehört zu dem deutschen Judentum, gehört Weihnachten sehr häufig mit dazu. Und zwar Weihnachten in dem Sinne von, da gibt es einen schönen Tannenbaum, da gibt es die entsprechenden Lieder. Das ist etwas, was relativ bezeichnend ist. Und ich denke, man muss, wenn man über Judentum in der Zeit spricht, deswegen vermeide ich immer das Wort Glaube. Es geht nicht um die Frage des Glaubens in einem christlichen Sinne, sondern es geht um Traditionspflege und um die Frage, was ist die Tradition, die gepflegt wird. Und dort gibt es eben die großen Unterschiede. Ist die Tradition, die gepflegt wird, quasi eine orthodoxe Tradition, die sich orientiert an den 613 Geboten und Verboten? Das ist bei Liebermann mit Sicherheit nicht so. Oder ist die Tradition, die gepflegt wird, eben die diese Gebote eher überträgt in die moderne Welt. Und dazu gehört dann eben auch, dass man sich meinetwegen gesellschaftlich engagiert und auf Gesellschaft einwirken will und Gesellschaft und Zugehörigkeit verbessern will, etwa zum Beispiel. Oder dazu gehört natürlich Bildung, und Goethe ist natürlich der Inbegriff von Bildung. Und das ist eine andere Form der Traditionspflege, die sich sehr weit gelöst hat von quasi der religiösen Tradition oder diese weiterentwickelt hat, die man auch als Traditionspflege durchaus noch verstehen kann.
Wo es vielleicht schon so ein bisschen spezifischer jüdisch wird, mit so einem kleinen, ja fast schon ironischen Fingerzeig, mit dem Bild von Liebermanns Selbstbildnis mit Gemüsestillleben, auf dem man ja unter anderem ein Huhn sieht, an dessen Schnabel ein Koscher-Etikett hängt.
Ja, aber da muss man ja sagen, da würde ich sagen, das ist eine beiläufige Notiz. Das ist vielleicht so ein persönlicher Joke, dass er einfach einen Huhn unterbringt, das dieses Koscher-Zeichen zeigt, vielleicht auch als kleines Augenzwinkern an seine Familie oder an seine Mutter, der er zeigt, ja, ich habe den alten Glauben noch nicht so ganz verlassen. Ich mache zwar vieles, mit dem ihr euch nicht einverstanden erklären könnt, auch überhaupt diese ganze Karriere, dass er Maler wurde, das wurde von der Familie als großes Unglück erlebt. Das war wirklich ein Desaster. Er hatte sich ja auch erst eingeschrieben an der Universität, hatte angefangen, Chemie zu studieren, aber das war alles nur pro forma. Tatsächlich hatte er den ganzen Tag im Atelier von Karl Steffek verbracht und schon seine Malereistudien betrieben. Und erst als er dann wegen Studienunfleißes aus der Akademie, aus der Universität rausgeschmissen wurde, kam das dann raus, sodass er seinen Eltern dann gestehen musste, ja, ich will Maler werden, das ist mein Weg. Und dann haben sie zähneknirschend auch zugestimmt, dass er nach Weimar ging und dort studierte. Aber es war tatsächlich, dein Vater betrachtete es als Unglück, dass der Sohn diesen Weg einschlug. Und so mag dieses Stillleben auch so ein bisschen, ja, jedenfalls dieses genannte Augenzwinkern sein und sagen, ich beschäftige mich jetzt mit Dingen, mit denen ihr nicht so ganz einverstanden seid, mit Bauern und den Früchten des Feldes und Kohl und alter Malerei. Aber so ganz habe ich meine Herkunft noch nicht vergessen.
19. Jahrhundert, gibt es die ersten jüdischen Maler überhaupt? Es ist also die als solche, also Kunstmaler. Es gibt natürlich davor schon die Tradition, die Schriften zu illuminieren. Und das sind durchaus auch Zeichnungen. Also das heißt, das Schriftgelehrtentum, was eben auch zum Teil Illustrationen hervorbringt. Aber diese Form von sozusagen Gemälde, das ist im Prinzip eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Moritz Daniel Oppenheim nennen wir häufig den ersten jüdischen Maler. Und da ist eben im Unterschied zu, das ist auch die gleiche Unglücksgeschichte, dass er sich von den Eltern absetzen muss, um überhaupt Kunst studieren zu können. Und also das ist sozusagen nicht naheliegend, aus der jüdischen Tradition heraus diesen Weg zu gehen. Und das ist das erste Mal im 19. Jahrhundert, dass das überhaupt entsteht in bürgerlichen Familien. Und das ist eine Abgrenzungsbewegung, die damit für alle erstmal einhergeht. Dass man sich für den Beruf des Malers entscheidet, das geht in der Zeit wirklich mit Konflikten einher. Das ist anders als zum Beispiel Opern zu schreiben. Es gibt viele Söhne von Kantoren, also nennen wir zum Beispiel Offenbach oder auch Meyerbeer, die Opern oder Operetten schreiben. Das ist sozusagen naheliegender, weil es eine jüdische Musiktradition gibt. Gibt es Momente in der Motivwahl, wo wir noch etwas finden wie einen Bezug auf jüdische Tradition? Dieses Stillleben, wo er sich selbst als Koch porträtiert und man so ein bisschen entfernt erkennen kann, ein koscher Stempel, was an das Huhn angeheftet ist, da würde ich sagen, nein. Das hat eigentlich mit jüdischer Tradition reichlich wenig zu tun. Ja? Da sind irgendwie Reminiszenzen ins Bild gesetzt, aber damit verbindet sich nichts. Das ist zum Beispiel anders bei Moritz Daniel Oppenheim. Da ist wirklich noch ein Programm, wo eine jüdische Perspektive in eine christliche Bildtradition eingetragen wird.
Max Liebermann gilt ja auch als oder vor allem als Maler des einfachen Lebens, der etwa Gänserupferinnen oder Bauern bei der Rübenernte zur Bildwürde verhalf. Man kennt von ihm aber auch explizit jüdische Motive, von denen einige auch in der Ausstellung zu sehen sind. Drei Ansichten der Judengasse in Amsterdam aus den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts zum Beispiel. Klagen diese Bilder die Ghettoisierung von Juden an oder sind das Milieustudien, für die Max Liebermann eben bekannt ist und die auch ein nicht-jüdischer Maler gemalt haben könnte? Herr Faas?
Ja, also da, es gibt ja auch die Frage, ob seine Bauerndarstellungen so etwas Sozialistisches haben, vom Thema her. Also das ist die mühsame Arbeit der Landbevölkerung dargestellt sei. Nein, da muss man einfach sagen, das waren ja fast touristische Motive. Die Judengassen in Amsterdam oder auch in anderen Städten, die finden Sie ja damals auch in jenem Reiseführer als kuriose Ziele für touristische Stadttouren. Es gab auch Führungen dadurch. Das war zum Teil, hatte es einfach auch von der Architektur und von der Lebenswelt etwas, ja, etwas Kurioses. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Wenzel.
Ich sehe es ganz ähnlich. Die Frage ist ja immer bei so einer Motivwahl, auch was für ein Anliegen sich damit verbindet. Und gerade wenn man die Judengassenbilder von Liebermann vergleicht mit den Bildern aus dem altjüdischen Familienleben von Moritz Daniel Oppenheim, die wir hier im Jüdischen Museum auch in Ausschnitten zeigen. Dort sehen wir einen Blick auf die Frankfurter Judengasse. Bei Liebermann ist es ja die Amsterdamer Judengasse. Bei Oppenheim die Frankfurter Judengasse, die stark idealisierend ist. Also da wird die Judengasse wirklich als der Ort, an dem die Familie am Schabbat oder an Sukkot, also dem Laubhüttenfest, die Tradition pflegt, beisammensitzt. Man sieht alle Accessoires, die zur Zeremonialkultur dazugehören. Und es ist wirklich sozusagen der Ort der Traditionspflege, der anders als der Ort in der Moderne etwas Vergangenes ist. Ja? Und diesen Blick ist der von Oppenheim. Bei Liebermann würde ich hingegen sagen, wie er die Judengasse in Amsterdam malt, da ist das ein belebter, ein bunter Ort. Man kann sich vorstellen, die Gerüche, die dort sind. Er hat offensichtlich eine Faszination auch von der Dichte der Gasse und den vielen Menschen, die dort sind. Es hat ein bisschen vielleicht etwas Exotisierendes, aber ich sehe überhaupt kein Bildprogramm, was in die Richtung gehen könnte, dass hier irgendeine Art Gefühl mit dem, was er da sieht, verbunden ist. In dem Sinne von, hier ist was ursprünglich Jüdisches, hier ist etwas, was anders ist als jeder Marktplatz in einer gewissen Enge. So habe ich den Eindruck.
Er hat ja genauso Rindermarkt oder den Schweinemarkt gemalt. Es ist eine ganz viele Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo das öffentliche Leben stattfindet. Man könnte auch sagen, das ist so eine Art impressionistischer Stimmungsmalerei im Stadtbild. Und da hat ihn das Motiv einfach angezogen.
Die Darstellung des 12-jährigen Jesus im Tempel hat er auch antisemitische Anfeindungen über sich ergehen lassen müssen. Und dabei hat er doch mit dieser 1879 ins Bild gesetzten Szene aus dem Leben Christi ein genuin christliches Thema gewählt. Was war auf dem Bild zu sehen und welchen Vorwurf hat man daraus abgeleitet?
Der 12-jährige Jesus im Tempel zeigt den Jesusknaben doch sehr knapp bekleidet. Barfuß steht er auf den Fliesen des Tempels und umringt von alten Männern, mit denen er diskutiert. Die sind eindeutig erkennbar als Rabbiner und haben Gebetsschals um die Schultern. Und auch der Raum, den er darstellt, in dem das stattfindet, ist für die Zeitgenossen Liebermanns eindeutig erkennbar als ein Synagogenraum. Er hat zum Vorbild sich genommen die Synagoge in Amsterdam und Teile stammen auch aus der Synagoge in Venedig. Also er hat aus beiden Architekturen dann eine Architektur für sein Bild geschaffen, in der diese Szene dann stattfindet. Und anders als frühere Darstellungen in der Ikonografie dieser Szene, die ja dann immer in eher antikisierende Räume zurücktransponiert ist, mit Säulen und antiken Gewändern und wo das so völlig aus der Zeit genommen ist, das eher entspricht der akademischen Tradition, verortet Liebermann diese Situation, diese Szene in der Jetztzeit. Und das ist natürlich etwas Ungeheures, dass er ganz deutlich macht, ja, Jesus war ein Jude und das Ganze fand auch noch in einer jüdischen Institution, nämlich in einer Synagoge statt und dann auch noch mit Rabbinern, die auch noch jüdisch waren. Also das ist von der Bildtradition so unerhört, dass und in der realistischen Malweise, das kommt ja auch noch dazu, in der realistischen Malweise, die Liebermann gewählt hat, so unerträglich für die Zeit,
Nicht, dass Jesus nicht im Zentrum steht, mit dem Gesicht zum Betrachter des Bildes gewandt, der Heiligenschein fehlt, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein junger, die Kritik sagt zum Teil auch, es ist ein Lausebengel, der da steht. Und das ist auch durchaus ganz richtig beobachtet, ein Lausebengel, der da barfuß einfach reinkommt in die Synagoge und mit erkennbaren Schläfen locken, auch an seinem ganz wuschelig schwarzhaarigen Kopf. Das ist eine tolle Situation und er gestikuliert sehr stark, indem er auch diskutiert mit den Schriftgelehrten. Und das war etwas ungeheuer Neues, etwas ungeheuer Provokatives und hat den Widerstand ganz vieler konservativer Betrachter und gerade christlicher Betrachter hervorgerufen. Ich bin mir sicher, dass Liebermann das so nicht gedacht und auch nicht erwartet hat. Denn für mich ist das so ein großes Konzeptbild. Auf der einen Seite die Historienmalerei und ihre Tradition und die Erfahrung des Realismus, die er in dieser Zeit ja gemacht hat. Also genau zu gucken, wie stellt sich das denn da, wie sieht es denn wirklich aus, Dinge nicht zu heroisieren, sondern sie so darzustellen, wie sie nun einmal sind.
Das Bild sieht ja heute anders aus. Also er hat ja offenbar dem Druck, oder wie muss man es sehen, hat er dem Druck nicht standgehalten, denn er hat es übermalt. Heute sieht man einen blonden Jungen mit einem langen Hemd.
Es ist wirklich sehr rätselhaft, warum Liebermann das verändert, warum er das übermalt hat, weil aus meiner Kenntnis auch das Bild gar nicht so viel ausgestellt war in der Folge. Es hat gar keiner mehr gesehen, welche Veränderungen er dort vorgenommen hat. Insofern ist es auch kein Bußgang gewesen, wo er gesagt hätte, ja, ich habe da wohl wirklich was falsch gemacht, ich mache es nochmal besser und anders. Ich bin aber sehr überzeugt, dass Liebermann eines nicht wollte, dass er keine religiösen Gefühle verletzen wollte und dass ihm das, glaube ich, ziemlich aufgestoßen ist, dass dieses Bild eine solche Wirkung gehabt hat, dass Menschen sich in ihren religiösen Gefühlen getroffen fühlten. Er hat sonst ja sehr viele Skandale hingenommen. Er hat, glaube ich, schon sein erstes Bild, die Gänserupferinnen, sind ein großer Skandal gewesen. Das hat er gut ausgehalten. Als Avantgarde war das irgendwie Teil des Geschäftes. Aber religiöse Gefühle zu verletzen, und vielleicht haben ihm da auch seine Eltern möglicherweise auch noch zugesetzt oder ihm ins Gewissen geredet und gesagt, das darf Kunst ja vielleicht doch nicht. Es bleibt vergleichsweise dunkel.
Dieses Gemälde, also auf der einen Seite zeigt es natürlich ganz klar Jesus den Juden, also Joshua den Juden, in der Diskussion auf Augenhöhe, das finde ich eben auch noch ganz wichtig, mit den Rabbinern. Das ist also, man könnte auch sagen, gerade 12-jährig, das ist auch sicherlich kein Zufall, weil 13 ist ja das Alter in der jüdischen Tradition der religiösen Mündigkeit, wo man also seine Bar Mitzwa macht. Also Jesus ist quasi dabei, kurz vor der religiösen Mündigkeit und diskutiert auf Augenhöhe mit den Rabbinern. Das ist, wenn man so will, aus der jüdischen Tradition eine relativ klare Szene, eine eigentlich Vorbereitung meinetwegen auf die Bar Mitzwa und der Auseinandersetzung. Das andere, was interessant ist auch noch, also Liebermann, wie gesagt, deutscher Jude, zeigt auch eine Zugehörigkeit quasi in den sephardischen, also in den orientalischen Raum, was eben Jesus angeht. Das ist nicht sein eigener Raum und wahrscheinlich ist die Synagoge, die Liebermann kennt, da sieht das auch vielleicht etwas geordneter aus im Rahmen des Gottesdienstes und auch bei der Vorbereitung auf die Bar Mitzwa. Also das ist eine programmatische Auseinandersetzung.
Ja, und es ist ja letztlich auch noch genau das richtige Bild zur richtigen Zeit, wenn man bedenkt, dass es genau in dem Jahr entstanden ist, als der sogenannte Antisemitismusstreit in Berlin ausbricht und von Treitschke nicht diese Diskussion angeregt wird. Wie ist es denn mit der Rolle der Juden in Deutschland und wie gehören sie zur Kultur und inwiefern gehört das dazu? Also Liebermann kommentiert tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Diskussion auch in dieser Zeit, auch die Diskussion des Reformjudentums letztlich unter Abraham Geiger, die ja auch eine ganz eigene und neue Deutung dieser Figur Jesus sehr propagiert haben, also Jesus als einen Reformrabbiner zu betrachten, der eigentlich keine neue Religion gründen wollte, sondern dem es darum ging, das Judentum zu reformieren. Also eine ganz moderne Diskussion, zu der Liebermann mit diesem Bild letztlich auch Stellung nimmt.
Einige Jahre vorher und danach noch mehrfach hat es ihn nach Paris gezogen. Ausgerechnet da hat er auch seinen ersten Erfolg, ja auch als Künstler. Warum ist ihm der in Deutschland zunächst denn verwehrt geblieben? Hat das auch womöglich mit seinem Judentum zu tun?
Das finde ich jetzt etwas spekulativ, ehrlich gesagt, das auf Herkunft zurückzuführen. Ich würde doch auch sagen, ich meine, sein Stil verändert sich ja auch sehr stark. Wenn wir die Bilder, über die das wir jetzt gesprochen haben, ist sicher ein anderer Stil als der impressionistische Liebermann, den wir aus späteren Jahren kennen. Und er entwickelt seinen Stil ja auch sehr stark, denke ich, in Auseinandersetzung auf der einen Seite sicherlich auch mit der niederländischen Malerei, gerade was diese eben etwas von der Historienmalerei inspirierten Bilder angeht, aber dann doch vor allen Dingen im Wechselspiel mit den französischen Impressionisten. Und das ist doch der Kontext, in dem er bekannt wird und auch so etwas wie seinen Ort findet in der Kunstszene. Und das ist eben Impressionisten des frühen 20. Jahrhunderts sind einfach doch ein zum großen Teil Franzosen.
Ja, absolut, absolut. Man muss einfach sagen, Deutschland ist damals ein sehr konservativer Kunstmarkt gewesen, beherrscht von der Akademie oder den Akademien, muss man sagen, in München, Berlin oder auch in Düsseldorf. Da junge Künstler, die etwas Neues gesucht haben, neue Anregungen, neue Wege, Kontakt zur Avantgarde, die mussten damals nach Frankreich gehen. Die sind nach Barbizon gegangen, haben die Maler der Schule von Barbizon kennengelernt, Millet, Corot und andere, haben in Paris diese großen, sensationellen, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, diese Salons gesehen, in denen ja wirklich mehr als 5.000 Künstlerinnen und Künstler gleichzeitig, das waren 7.000, 8.000 Kunstwerke, die zur selben Zeit dort zu sehen waren. Also es war wirklich das, was an Kunst produziert wurde in Europa. Und das Neueste und Beste war in Paris zu sehen. Man hatte dort einen Überblick über die Kunstentwicklung der Zeit und es waren auch die fortschrittlichsten Kunstströmungen dort vertreten. Deshalb ist es ganz klar, dass Liebermann zum einen sich nach Paris und Frankreich überhaupt wandte, um dort zu lernen, das Neueste kennenzulernen und dann gleichzeitig das dann auch der Ort war, wo er mit seiner Kunst am ehesten Erfolg hatte. Und das war recht früh. Er war ja ab 1873 für 5 Jahre in Paris und hat dann dort auch im Salon ausgestellt und bekam dann auch als erster Deutscher nach dem Deutsch-Französischen Krieg 71, das war ja ein Einbruch in den Beziehungen, bekam als erster Deutscher dann tatsächlich auch eine ehrende Anerkennung im Salon. Das war eine große Auszeichnung und das weit bevor er in deutschen Städten und überhaupt bevor er in Berlin überhaupt eine Chance hatte, eine Ehrung zu bekommen. Das war ja so ein bisschen auch der Schmerz, den er und den auch seine Familie hatte, dass der Vater früher starb, als er eine goldene Medaille in Berlin vorweisen konnte. Das war nämlich erst 1895 der Fall. Und der Vater hat immer in der Wunde gebohrt und gesagt, na ja, jetzt hast du sie in Paris, jetzt hast du sie in München. Wann endlich kommt sie in Berlin? Und er hat es leider nicht mehr erlebt.
Muss man Liebermanns Affinität zu Paris, ist es ausschließlich aus der Perspektive des Künstlers zu bewerten, dass man da eben viel mehr werden konnte und innovativer sein konnte und nicht mehr so in den Zwängen der Akademie feststeckte? Oder ist auch das Teil so ein bisschen der zu der Zeit ja, glaube ich, auch sehr ausgeprägten jüdischen Frankreich-Liebe zu betrachten? Ist es in diesem Licht auch zu sehen? Frau Wenzel.
Es gibt natürlich viele Künstlerinnen und Künstler, deutsch-jüdische Künstlerinnen und Künstler, die im 19. Jahrhundert nach Paris gehen. Und das hat natürlich auf der einen Seite mit dem Status von Paris als Kunsthauptstadt zu tun, es hat aber auf der anderen Seite auch und vor allem damit zu tun, dass in Frankreich Napoleon, dem Code Napoleon oder dem Code Civil, natürlich die bürgerliche Gleichstellung erreicht ist. Das heißt, das, was in Deutschland mühevoll errungen werden muss, in der ersten Hälfte des 19., in der zweiten, meistens sich erst realisiert eher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nämlich die Gleichstellung, die wirklich vollkommene gleichberechtigte Teilhabe für jüdische Männer an der deutschen Gesellschaft, ist in Frankreich schon realisiert. Gleichzeitig gibt es natürlich in Frankreich im 19. Jahrhundert diverse Formen auch von Auseinandersetzung darüber, wie diese Gesellschaft verfasst sein soll. Herr Liebermann lernt sie kennen nach der Pariser Kommune. Und auch das ist etwas, wo viele, vielleicht würde man heute sagen, jüdische Intellektuelle ihren Ort finden in diesen Auseinandersetzungen in Frankreich, die offenere Auseinandersetzungen sind, die weniger geprägt sind wie in Deutschland noch von dem Werden eines Nationalstaates. Frankreich ist schon ein Nationalstaat, es geht um die Frage von Gesellschaft. Wie soll diese Gesellschaft verfasst sein? Wie soll sie regiert werden? Und das ist eine andere Auseinandersetzung als die Auseinandersetzung der Nationenwerdung. Und in dieser Auseinandersetzung finden eben viele jüdische Intellektuelle oder Künstler ihren Platz. Häufig geht dieser Platz, muss man auch sagen, mit einem Übertritt einher. Das ist bei Liebermann jetzt nicht der Fall. Aber es sind sozusagen Fußstapfen, in die er steigt und Auseinandersetzungen, auf die er aufbauen kann. Und ja, wir können wirklich sagen, also bis in die 30er Jahre hinein, und wir sehen das auch an vielen der Immigrantenbiografien, die dann vor den NS fliehen, erstmal nach Paris fliehen, war in bestimmten gebildeten, bürgerlichen, kunstaffinen jüdischen Kreisen, waren frankophil.
Warum ist das so, dass wir heute über den jüdischen Künstler Max Liebermann, warum definieren wir ihn, oder wird das immer gleich so in einem Atemzug genannt, der jüdische Künstler Max Liebermann, wie kommt das?
Naja, es gibt ja immer Rahmungen, ja. Also die eine Rahmung, die wir jetzt haben, ist natürlich die Rahmung der 1700 Jahre. Die andere Rahmung ist auch natürlich eine Entwicklung der letzten Jahre, dass wir immer deutlicher und bewusster darauf hinweisen in den Biografien und von Künstlerinnen und Künstlern, ob sie jüdischer Herkunft sind oder nicht. Das hat vor 20, 30 Jahren in Deutschland noch nicht üblich. Dann ist es aber auch so, und da wäre ich eben vorsichtig. Wir sehen Liebermann natürlich auch ein bisschen durch die Brille quasi seiner ganz allerletzten Lebensjahre des NS und der Ausgrenzung durch den NS. Und da wird Liebermann zu dem Juden. Und ich denke eben, Liebermann, das ist eine vielschichtige Zugehörigkeit. Ich finde das sehr schön, dass Sie mit der Ausstellung die europäische Zugehörigkeit betonen. Das ist ein Künstlerleben, das ist natürlich auch ein Großbürgertum, ja, ein jüdisches Großbürgertum, aber es ist eben auch ein Großbürgertum, was dort im Hintergrund lebt und diese Art von Karriere und auch Selbstverständnis ermöglicht. Und ich denke, dass es wichtig ist, diese Vielschichtigkeit auch zu sehen. Ich würde immer sagen zu dieser Frage, selbstverständlich ist Liebermann ein jüdischer Künstler. Hat er sich als jüdischer Künstler verstanden? Da bin ich mir zum Beispiel schon nicht mehr sicher. Und ist das jüdische Kunst? Ich würde sagen, an vielen Stellen sicher nicht. Wofür ich plädiere, ist, das sozusagen differenziert zu betrachten, Liebermann als eine facettenreiche, differenzierte Künstlerpersönlichkeit zu betrachten. Und ich denke, dadurch wird man seinem Werk und auch seiner Person gerecht.
Denn es sind ja im Grunde genommen auch immer seine Gegner und Kritiker gewesen, die ihn zum Juden gemacht haben, die ihn mit Antisemitismus konfrontiert haben, Dingen mit Fragen konfrontiert haben, mit denen er sich nie konfrontiert gesehen hat in seiner eigenen Persönlichkeit. Es gibt ja dieses schöne Zitat, dass er sagte, wenn er vor 1933 gestorben wäre, wäre er als glücklicher Mann gestorben. Und er war letztes Jahr ein großer Prominenter. Er war eine der wichtigsten Kulturpersönlichkeiten der Weimarer Republik. Das kann man sich kaum größer denken. Noch zu seinem 80. Geburtstag ist er zum Ehrenbürger Berlins ernannt worden. Er hat von Hindenburg den höchsten Orden erhalten, den man damals in der Weimarer Republik aushändigen konnte. Er war da natürlich auch noch Mitglied der französischen Ehrenlegion, hat sämtliche in- und ausländischen Ehrungen erhalten, war so anerkannt als auch im Ausland als der deutsche Maler. Das ist natürlich völlig unverständlich auch für ihn war, was 1933 dann mit ihm und mit Deutschland passierte und dass er ausgestoßen wurde aus einer Gesellschaft, als deren essentiellen Teil er sich betrachtete. Und da gibt es ja dann dieses Zitat, ja, er sei dann doch sehr jäh aus dem Traum der Assimilation aufgewacht. Wobei ich gar nicht glaube, dass das ein solcher Traum war. Es gab diese Assimilation. Es war ein Teil und es war einfach undenkbar, dass der Antisemitismus, mit dem er ja immer wieder auch punktuell zu tun hatte, der Teil auch der deutschen Gesellschaft war, dass der einmal Staatsräson werden sollte. Und das war ja dann eine Art von Kulturbruch, der dann klar auch unsere ganze Wahrnehmung von der Rolle von jüdischen Deutschen in der deutschen Gesellschaft völlig verändert hat.
Ich danke Miriam Benzel, Martin Faas, für das differenzierte und einsichtsreiche Gespräch, das uns Max Liebermann, glaube ich, sehr viel näher gebracht hat.
Die Ausstellung Ich, Max Liebermann, ein europäischer Künstler, ist vom 7. Oktober 2021 bis 9. Januar 2022 im Hessischen Landesmuseum Darmstadt zu sehen.